Lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr, dieser Lieder, Herr, hätte nicht besser sein können, um uns auf das vorzubereiten, Herr, wo wir jetzt eintauchen wollen. Und das zu sehen aus deinem Wort, Herr, was du uns offenbarst. Ich bitte dich, Herr, dafür, dass dein Wort wirkt und dass dein Wort, Herr, dieser Verkündigung auch zur Umkehr bringt und zu Buße führt. Herr, bitte segne uns und ja, baue uns auf, Herr, dass wir dir dienen und dich verherrlichen. Amen. Wenn ihr in der letzten Zeit in der Stadt in Berlin unterwegs wart, dann werdet ihr gemerkt haben, dass sich vieles in den letzten Wochen verändert hat. Ja, der Alexanderplatz ist fast wie leer gefegt. Wenn ihr in der S-Bahn fahrt, sind kaum noch Leute unterwegs, vielleicht irgendwie 50%. Nur die Straßen sind immer noch voll mit Autos, wie es eigentlich schon immer war. Und auch in unserem persönlichen Leben hat sich eigentlich viel verändert. Wir halten jetzt Abstand zu unseren Menschen oder zu den Nachbarn oder zu Freunden und Bekannten. Wir lassen hier im Gottesdienstraum mehr Platz zwischen den Stühlen. Wir nehmen uns jetzt immer eine Schutzmaske mit, wenn wir in den Laden gehen und wenn wir einfach nur ein Brötchen kaufen wollen. Und wir können uns nicht mehr mit dem schönen deutschen herzlichen Händedruck begrüßen. Aber warum machen wir das? Warum tun wir diese Dinge? Wir tun Dinge, weil wir bestimmte Tatsachen für richtig behalten. Weil wir bestimmte Annahmen treffen oder Wahrheiten kennen. Und wir halten den Abstand zu unseren Mitmenschen, weil wir unsere Mitmenschen schützen wollen. Und wir tragen diese Masken auch im Geschäft, weil wir uns als Christen auch unter die Obrigkeiten unterordnen wollen und weil wir wissen, dass das Gott wohl gefällt. Und dieses Prinzip von Grund- und Schlussfolgerung, das sehen wir auch in ganz alltäglichen Dingen unseres Lebens. Einige von uns machen Sport, weil wir davon überzeugt sind, dass es uns gut tun wird oder dass wir dadurch gesund sind oder wir essen gesund. Und ihr seid hier, weil ihr überzeugt seid, dass es gut ist, sich als Christen zu versammeln und Gottes Wort zu hören. Und die Männer hier unter euch, die im Homeoffice arbeiten und heute ein schickes Hemd und eine schicke Hose tragen, sind überzeugt, dass es auch gut ist, mal was anderes als eine Jogginghose anzuhaben. Und die Schrift selber lehrt auch dieses Konzept von Grundüberzeugung und Schlussfolgerung sehr oft. Alles, was wir tun sollen als Christen, ist nicht einfach nur irgendein leerer Befehl oder hier, mach das, weil du es tun sollst, sondern Gott gibt uns Gründe. Alles, was wir tun und wie wir denken sollen, gründet sich in dem, entweder wer Gott ist oder was Gott für uns getan hat. Große Beispiele aus der Schrift sind zum Beispiel der Epheserbrief. Ja, in den ersten drei Kapiteln sehen wir, was hat Gott getan, wie hat Gott uns gerettet und die Mauer zerschlagen, sodass wir eins sein können in Christus. Und was bedeutet das dann für unser Leben in den Kapiteln 4 bis 6? Römerbrief, Kapitel 1 bis 11, zeigt auf, wie Gott es vollbringen konnte. Er, der gerecht war, die Gottlosen, wie wir es sind, zu rechtfertigen und uns Gerechtigkeit zu geben. Und in die Kapitel 12 bis 16 zeigen uns dann, wie wir darauf reagieren sollen und wie wir entsprechend leben sollen. Und um das zu zeigen, ist dieser Vers aus Römer 12, Vers 1, dieser Übergangsvers von dem ersten Teil zum zweiten Teil so deutlich. Da heißt es, ich lese es nur kurz vor, ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also alles, was wir in den Kapitel 1 bis 11 gehört haben, angesichts dieser Barmherzigkeiten, dass ihr eure Leiber darbringt. Also hier sagt Paulus, im Angesicht dieser Barmherzigkeit lebt nun so. Und weil Gott so gnädig war und weil Gott so gut war, hat das Auswirkungen auf euer Leben oder soll es haben. Grundwahrheiten zu verstehen und daraufhin zu handeln, ist so grundlegend in unserem Leben. Und genau so wollen wir heute in diesen Text hier gucken von 1. Johannes. Ihr könnt ihn gerne schon mal mit aufschlagen. Dort wollen wir eine Wahrheit sehen und erkennen, die Gott uns vermitteln möchte, die eine Auswirkung haben soll auf unser Leben. Eine Überzeugung. Eine Tatsache, die wir verstehen müssen, die auch unser Leben verändert. Wenn du dich als Christ fragst, ob du, wie du über Gott denkst oder wie du lebst, ob das richtig ist und ob du wirklich richtig mit ihm wandelst, dann wirst du heute durch diesen Text zu dieser Antwort noch ein Stück näher kommen. Wenn wir uns erinnern an den Johannesbrief, Jonathan hat ihn letztes Mal eingeleitet, dieser Brief wurde auch geschrieben in einem Kontext von vielen Irrlehren, die aufgekommen sind, die Johannes versucht hat, zurückzudrängen. Und daher beinhaltet dieser Brief eine Reihe von Tests, die uns zeigen, A, wer sind Irrlehrer und B, sind wir selber Teil dieser Gemeinde, Teil des Leibes Christi. Und in diesem heutigen Abschnitt schauen wir uns oder startet Johannes mit dem ersten Test. Er hat erst eine kleine Einleitung gegeben und heute schauen wir uns diesen ersten Test an. Und der Test hat ein bisschen so diese Überschrift, deine Einstellung zur Sünde. Wie gehst du mit Sünde um? Und der Text für heute ist 1. Johannes 1 und dann die Verse 5 bis 10, die wir uns anschauen wollen. Und das steht unter dem Titel, der Schlüssel zum Licht für dein Leben. Das Ganze schauen wir uns in drei Teilen oder in drei Akten an. Erstens wollen wir uns anschauen im Vers 5 und im Anfang von Vers 6, das Wesen von Licht und Finsternis. Also was bedeuten hier Licht und Finsternis? Johannes ist jemand, der sehr gerne grobe Konzepte nutzt und beschreibt. Dann der zweite Teil wird sein, der Wandel im Licht. Ja, also er sagt, wir sollen im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist. Und warum wir das tun sollen. Und als drittes dann schauen wir uns an die Wendung zum Licht. Wie kommen wir denn dahin, im Licht zu wandeln und bei Gott im Licht zu sein? Also als erstes das Wesen von Licht und Finsternis. Dann als zweites der Wandel im Licht. Und als drittes dann die Wendung zum Licht. Also starten wir mit dem ersten Akt. Das Wesen des Lichts. Wenn wir jetzt erste Johannes aufgeschlagen haben und uns an die letzte Predigt erinnern, die Verse 1 bis 4 uns Jonathan gebracht hat, dann lass uns nochmal kurz in den Text schauen und nochmal verstehen, warum Johannes überhaupt schreibt. Wenn wir hier Vers 3 zum Beispiel lesen, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch dieses, das ewige Leben. Also Johannes will uns vom ewigen Leben schreiben. Er will, dass jeder Mensch ewiges Leben hat. Und durch Christus, was er auch gesagt hat, durch Christus können wir nun Gemeinschaft haben mit dem Vater und seinem Sohn und dieses ewige Leben in Anspruch nehmen. Und Johannes hat das geschrieben, damit Johannes Freude und die Freude derer, die diesen Brief bekommen haben, aber auch unsere Freude vollkommen ist. Und wichtig heute zu verstehen ist, dass dieses Thema Gemeinschaft sich durch das ganze erste Kapitel zieht und dass es ein grundlegendes Konzept ist, was wir heute im Hinterkopf behalten müssen, die Gemeinschaft mit Gott. Und gewissermaßen, wenn wir diesen ersten Teil uns angeguckt haben, dann baut Johannes so ein bisschen eine Spannung auf. Ja? Er sagt, das ewige Leben ist gekommen, das ewige Leben. Und es lebte unter uns und es verkündigte uns eine Botschaft. Und wir schreiben euch diese Botschaft, damit eure Freude vollkommen ist. Und jetzt fragst du dich, ja, was ist es denn? Was ist denn die Botschaft? Lass uns jetzt angucken, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Und jetzt kommt's, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Hier nimmt Johannes eine außergewöhnliche Möglichkeit in Anspruch. Ich hoffe, ihr seht, wie tiefgreifend dieser Vers ist. Hier wird der gesamte Dienst Christi in drei Worten oder ein paar mehr, wenn man die Finsternis noch mitnimmt, zusammengefasst. Ich meine, wie würdest du den Dienst und die Lehre von Jesus zusammenfassen, von dem, was wir lesen in der Schrift? Vielleicht würdest du sagen, ja, hat er nicht gelehrt, dass Gott Liebe ist? Oder ist nicht eigentlich das Evangelium, Christus ist gestorben und auferstanden? Aber Johannes sagt hier, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und diese Wahrheit ist der Grund, auf den sich der ganze heutige Text und auch die zukünftigen Texte aus dem Johannesbrief noch aufbauen werden und die auch unser Leben verändern sollen, dass wir verstehen, dass Gott Licht ist. Aber was bedeutet das? Johannes ist irgendwie sehr gut darin, Dinge abstrakt darzustellen. Von einigen Beschreibungen von Gott haben wir irgendwie eine bessere Vorstellung. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, Gott ist Liebe, ja, dann können wir irgendwas eigentlich schon gut damit anfangen. Vielleicht kommt Johannes 3,16 dann in den Kopf. Wenn ich sagen würde, Gott ist Geist, dann wissen wir, okay, Gott hat keine Materie, er ist nicht physisch wie wir, sondern er ist immateriell und er ist Geist. Und schaut auch genau, was es hier heißt. Es heißt nicht, Gott ist ein Licht oder Gott ist das Licht, sondern es heißt, Gott ist Licht. Es beschreibt also einen tiefen inneren Charakter und beschreibt, wer Gott ist und was ihn ausmacht. Aber was kommt uns denn in den Sinn, wenn wir dann hören, Gott ist Licht? Und ich denke, Johannes meint jetzt zwei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Zwei Unterpunkte aus diesem ersten Teil. Licht als Leben und Licht als Heiligkeit. Licht, Leben, Heiligkeit, lässt sich einfach merken. Und die Empfänger von dem Brief waren wahrscheinlich vertraut mit dem Johannesevangelium. Und deshalb, um das zu verstehen, werden wir kurz in das Johannesevangelium gehen. Also ihr könnt gerne das Johannesevangelium schon einmal aufschlagen, den Finger noch beim ersten Johannesbrief lassen. Und wir schauen uns den ersten Unterpunkt an, Licht als Leben, dass es Leben bedeutet. Wenn wir uns also das Evangelium von Johannes anschauen, dann werden wir im Beginn gleich irgendwie viele Parallelen feststellen zu dem, was wir im ersten Johannesbrief lesen, wie Johannes anfängt zu schreiben. Und das hilft uns auch. Uns das zeigt, dass, oder wie, das hilft uns zu sehen, wie Johannes denkt. Ja, also wenn wir das sehen, dann geht es auch wieder um den Anfang. Es geht um das Wort. Es geht darum, dass was erschienen ist und dass wir von etwas hören sollen. Und deswegen schauen wir kurz in diesen Text, um vielleicht eine Idee davon zu bekommen, was Licht hier in diesem Text bedeuten könnte. Lest gern mit. Ich lese kurz vor die Verse 1 bis 3 im Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Was lesen wir hier? Also zunächst mal ziemlich viel. Auf jeden Fall, es geht sehr tief. Hier wird uns das Wort vorgestellt als Gott, der am Anfang war. Und was ist dann der nächste Gedanke, den Johannes hat? Was hat dieses Wort gemacht? Es hat alles geschaffen. Es hat uns Existenz gegeben. Es hat alles gegeben. Alles Leben, was existiert, haben wir aus ihm. Erinnert ihr euch vielleicht an die Einleitung aus dem Johannesbrief? Und das Leben ist uns erschienen. Und wenn wir jetzt im Johannesevangelium weiterlesen, in Vers 4 heißt es, in ihm, also dem Wort Christus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. In ihm war das Leben. Und das Leben war was? Das Licht der Menschen. Licht und Leben. Hier setzt Johannes das schon zum ersten Mal gleich. Ja, Gott hat allem in dieser Welt Leben gegeben. Er ist die Quelle von Leben. Alles, was wir sehen an Vögeln, Tieren und auch wir selber, kommt von ihm. Er ist der Designer, der Autor, der Urheber vom Leben. Aber nicht nur das, sondern Christus kam auch, um uns das ewige Leben zu bringen und zu zeigen. Christus, das ewige Leben, ist selbst in die Welt gekommen, um uns das geistliche, ewige Leben zu bringen. Und er ist nämlich auch, wie Johannes später in Kapitel 8 sagt, das Licht der Welt. Und auch dieser Vers war so unglaublich, als ich ihn in diesem Licht nochmal betrachtet hatte. Ich lese ihn kurz vor. Johannes 8, Vers 12, da heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens, auch hier wieder Licht und Leben. Kam er, Christus, damit wir auf dieser Erde unendlich lange leben können, in dieser Finsternis? Nein, er kam für das ewige geistliche Leben in Herrlichkeit, das Leben im Licht. Wir können wieder zurückgehen zum ersten Johannesbrief. Und wenn wir uns also diesen Text anschauen, das 1. Johannes 1, dann sehen wir diese Parallele, von der ich vorhin gesprochen hatte, so deutlich. Ja? Wenn wir Vers 2 angucken, das Leben ist uns erschienen. Vers 3, wir haben gehört und verkündigen euch das ewige Leben. Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir euch verkündigen. Gott ist Licht. Gott ist das ewige Leben. Und wenn wir zu ihm kommen und wenn wir bei ihm sind und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dann haben wir ewiges Leben. Daher muss auch jeder, der ewiges Leben haben möchte, zu ihm kommen. Denn ohne Gemeinschaft, erinnert euch dieses Prinzip, ohne Gemeinschaft mit ihm ist unser ewiges Ende der ewige Tod. Und da fragt ihr jetzt vielleicht, warum? Ja, warum muss ich erst irgendwo hinkommen? Ja, warum muss ich erst irgendetwas machen, um ewiges Leben zu haben? Warum ist das ewige Leben nicht Standardausführung, wenn ich geboren werde? Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen, ist das Licht als Heiligkeit. Und dieser Aspekt von Heiligkeit, wie wir ihn auch in diesen Liedern so wunderbar gehört haben, der wiegt schwer auf den restlichen Versen, die wir uns noch angucken werden. Diese Wahrheit ist der Grund, warum Christus auf die Erde kam und warum es überhaupt ein Opfer gab. Gottes Heiligkeit. Was bedeutet Gottes Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet ein Abgesondertsein von allem, was falsch oder schlecht oder böse ist. Wie es auch heißt, in ihm ist keine Finsternis. Er ist moralisch in jedem Sinne absolut perfekt, vollkommen und rein. Er wird niemals lügen, niemals betrügen und er wird niemals stehlen, morden noch irgendeine Ungerechtigkeit begehen. Und nicht nur ist es ein Nichthaben von etwas, sondern es ist auch ein Haben von etwas. Er ist selber die Ausstrahlung. Er ist selber Licht und er selber hat Heiligkeit und diese Heiligkeit ist sichtbar und erlebbar. Wir haben vor 2 Wochen von Nick schon gehört über Gottes Vollkommenheit. Aber hier möchte ich in Bezug auf die Heiligkeit mehr nochmal darauf eingehen, was es mit uns als Menschen macht. Und da werde ich kurz in Jesaja 6 eintauchen, ihr müsst das nicht mit aufschlagen, aber dass wir es einfach sehen und verstehen und erleben oder hören, was diese Heiligkeit mit Menschen macht. Der Prophet Jesaja war in jederlei Form ein vorbildlicher Mensch. Er ist, was wir bezeichnen würden, als guter Mensch. Er war rechtschaffend. Er war ein Prophet Gottes, er hatte Gottes Wort gepredigt und er hat ihn gefürchtet. Aber eines Tages hat Gott Jesaja eine Vision gezeigt. Er hat ihm eine Vision gezeigt vom Tempel. Und in diesem Tempel war Gott auf seinem Thron. Und es heißt dann, der Saum seines Gewandes, also Gottes Gewandes, füllte den Tempel mit Herrlichkeit. Nur der Saum. Und er hörte die Engel reden, heilig, 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 heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Jesaja sah den Herrn sitzen auf einem Thron, der hoch und erhaben war. Und wie reagierte jetzt ein guter und rechtschaffener Jesaja, nur zu sehen, was Gottes Herrlichkeit bedeutete? Diesen Ausschnitt von seiner Herrlichkeit. Lass mich kurz vorlesen, was Jesaja gesagt hat. Wehe mir, denn ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und nun habe ich den König, den Herrn der Herrscher, mit meinen Augen gesehen. Jesaja, der Prophet Gottes, sagt, sieht die Herrlichkeit und sagt, wehe mir. Der doch wirklich Beste und Moralischste von uns sagt, wehe mir, denn ich vergehe. Wir haben gar keine Ahnung, gerade wie heilig Gott ist und wie hoch erhaben er ist und wie sehr er weiter ist und höher ist als wir. Die Schrift hilft uns, mehr und mehr Gottes Heiligkeit auch zu sehen und zu verstehen und zu erleben. Aber so richtig werden wir hier seine Herrlichkeit nie sehen und ertragen können, weil wir dann sterben müssten. Siehst du diese Heiligkeit und diese Herrlichkeit in seinem Wort? Hast du ein Verständnis davon, wer er ist? Bist du davon überzeugt, dass Gott absolut heilig, perfekt, makellos und rein ist? Und wenn ja, wie spiegelt sich das eigentlich in deinem Leben wieder? Und das ist eine Wahrheit, die wir in seinem wahrhaftigen Wort finden. Und diesen Punkt möchte ich betonen. Das ist Wahrheit. Johannes spricht hier viel von Wahrheit. Das ist Wahrheit, die wir über Gott lernen. Gott ist heilig, das bezeugt uns seine Schrift. Und das ist Johannes auch wichtig, dass wir das verstehen. Und diese Wahrheit über Gott, dass er Heiligkeit ist und dass er heilig ist, wird jetzt wahrscheinlich eine von zwei Reaktionen in euch hervorrufen. Entweder werdet ihr jetzt sagen, boah, Gott ist heilig, das ist super, ich nehme mich auch, ich habe keine Sünden, dann habe ich nichts zu befürchten, wenn ich sterbe, wenn ich vor ihm bin, bin ich bei ihm, hervorragend. Ich meine, ich komme in die Gemeinde, ich spende, ich faste, ich bete zu Hause, lese mit meinen Kindern Bibelgeschichte, da habe ich nichts zu befürchten. Oder ihr sitzt hier, hört das und hört dieses Zeugnis von Jesaja und denkt, was soll ich machen, wenn ich sterbe? Gott ist absolut heilig, vollkommen und perfekt und jeder, der ihn sieht, muss sterben. Er hat keine Sünde, keine Falschheit, keine Trugheit ist in ihm, nichts, nur ein kleines bisschen, kein Fehler. Was soll ich machen, wenn ich sterbe und vor ihm stehe? Wie soll ich bestehen? Für die von euch, die euch im ersten wiedergefunden habt, wird der Rest der Predigt wahrscheinlich unangenehm und bedrückend sein, was aber hoffentlich zu einem guten Ende führen wird. Für die aber von euch, die ihr in dem Letzteren euch wiedergefunden habt, für die wird der Rest der Predigt ein Grund zur Freude sein. Und denn du kennst die Wahrheit. Und du musst nur noch diesen Schlüssel nehmen, um zum Licht zu kommen. Denn wir gehen voran in unserem ersten Teil von Licht und Finsternis und betrachten uns jetzt noch die Finsternis. Denn es heißt weiter in Vers 5b und 6, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir. Und wir tun nicht die Wahrheit. Nachdem wir also Gott in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit betrachtet haben, bleibt die Frage, warum habe ich nicht einfach als Standardausführung ewiges Leben? Und hier ist das zweite Puzzlestück, was wir brauchen. Nicht nur Gott ist heilig, sondern auch du bist nicht heilig. Sondern du bist mit Sünde durchtränkt. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen, weil wir im Gegensatz zu Gott sehr viel Finsternis und sehr viel Trug in uns tragen. Jeder von uns. Die Notlügen, ja, mit denen wir unseren Kollegen abwimmeln, um die Arbeit nicht zu erledigen, die wir vielleicht erledigen sollten. Die falschen Angaben in der Steuererklärung, die ja eigentlich eh keiner mitkriegt. Die Augen, die wir auch richten auf Geld, Sex und Karriere oder Ansehen. Die kritischen Worte, die wir unseren Ehepartnern zuschmeißen. Also diese kleinen Explosionen von Ärger, die ja, eine natürliche Reaktion sind. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was wir sehen und was uns erwartet, wenn wir anfangen, ein bisschen tiefer in uns einzugraben. Und all diese Dinge sind Auswirkungen der Sünde, die in uns wohnt. Und die Schrift bezeugt eindringlich und eindeutig, ich werde es jetzt nicht groß ausführen, aber so klar, laut Römer 3, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und sie alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und du weißt, jeder von uns weiß, dass wir gesündigt haben, sollte es wissen. Wenn wir die 10 Gebote lesen, Ja, entweder kannst du heute nochmal nachschauen oder auch dir gerne danach googeln, lies sie und halt dich mal an dieses Licht. Nur diese 10 Gebote. Und wenn du aufrichtig bist und dich besser siehst, dadurch wirst du erkennen, dass du unzählige Male schon gefallen bist. Und dann, wenn du selbst nur ein Gebot gebrochen hast, bist du dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und dann ist dein Urteil ewiger Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn du nun diese Wahrheit erkannt hast, dass du nicht heilig, sondern dass du völlig verdorben bist, folgert daraus eine nächste Schlussfolgerung, nämlich die völlige Trennung. In Gott ist keine Finsternis. Kann es auch nicht sein. Und so wie Wasser bei minus 20 Grad und normalen atmosphärischen Druck Eis ist und nicht gasförmig und nie nicht gasförmig sein kann, ist Gott in seiner Heiligkeit ganz ohne Sünde und kann nie mit Sünde sein. Und jetzt kommt der Punkt, worum es Johannes hier geht und was wir verstehen müssen, um auch den Rest der Verse, die wir uns angucken wollen, verstehen zu können. Lasse ich nochmal kurz Jesaja sprechen. Ich lese das vor aus Jesaja 59, 1 und 2. Da heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht hört. Von Natur aus sind wir alle geboren, getrennt von Gott. Wir können ihr nicht gleich sein. So wie man Licht und Finsternis einfach nicht zusammenbringen kann und mischen kann und irgendwie eine Suppe rauskommt, was immer getrennt ist, können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir noch Finsternis in uns tragen oder wenn wir Finsternis haben. Und unsere Sünden trennen uns von unserem Gott. Gott ist in seiner Domäne des Lichts. Und wir hier sind in unserer Sünde, in der Domäne der Dunkelheit. Und durch den Ungehorsam von Adam ist jeder einzelne von uns in diesen Zustand hineingeboren. Jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme, ist geboren ohne Christus in Feindschaft mit Gott. Und wir vermögen es nicht, seine Gebote zu halten. Nicht mal das erste und größte Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Ja, niemand. Kein Nick, Marco, Christian, Arthur, John MacArthur, Papst Franziskus, Mahatma Gandhi, wer auch immer, schafft es, Gottes Gebote konstant zu erfüllen und zu halten und ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und wenn wir jetzt also sagen, wie es hier heißt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir sagen, dass wir Gott kennen, wenn wir sagen, dass wir errettet sind, wenn wir sagen, dass wir eins sind mit ihm und doch noch immer in Finsternis wandeln, also weiter der Sünde gewähren, ohne etwas dagegen zu unternehmen, wenn wir uns nicht in das Licht stellen, um unsere Dunkelheit darstellen zu lassen und unsere Taten zu prüfen, dann sind wir weiter in der Finsternis. Wir lügen, wie es hier heißt. Und dann haben wir keinen Anteil an diesem ewigen Leben, weil Gott, ein Leben mit Gott, ein Leben in Wahrheit bedeutet. Aber was bedeutet es genau, hier irgendwie in Finsternis zu wandeln? Lass uns das einfach, um das zu verstehen, mit dem Licht kontrastieren. Wir haben gesagt, ja, Licht als Leben, Heiligkeit, Finsternis ist also Tod, Sünde und Lüge. Und wenn wir nicht gemäß uns der Wahrheit prüfen und wandeln und wir nicht erkennen, dass unsere Wege schlecht sind, sondern wenn wir weiter in unseren Sünden verharren und die dann zum Tod führen, dann wandeln wir in der Finsternis. Johannes gibt zum Beispiel später im Brief auch ein praktisches Beispiel. In 2 Vers 11 heißt es: Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wenn du also so lebst, Gottes Geboten ungehorsam gegenüber, wenn du weiter in der Sünde verharrst, ohne dagegen irgendwie vorzugehen, deinen Nächsten hassend und deine Taten nicht immer regelmäßig in das Licht Gottes zu stellen, dann bist du in der Finsternis. Und egal, was du sagst oder was du behauptest, ist irrelevant. Dann betrügst du dich selber, du lügst und bist noch in der Dunkelheit. Und wenn man Sonntag für Sonntag auch in die Gemeinde kommt, ja, und wenn wir spenden, beten, Lieder singen, am Abendmahl teilnehmen und kontinuierlich ohne Bedenken und ohne Reue und ohne Buße unsere Sünden weiter gewähren und ausleben, indem wir nicht das tun, was Gott gefällt, sondern dass wir seine Gebote brechen, dann tust du nicht die Wahrheit und dann bist du nicht im Licht. Und dann, ja, dann verpasst du diesen ersten Test. Also wandel nicht mehr in diesem Finsternis, sondern lerne, was der zweite Akt bedeutet, der Wandel im Licht. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der Wandel im Licht. Und diese Erklärung zur Licht und Finsternis, also zur Heiligkeit Gottes und zur Verdorbenheit des Menschen, sind wichtig, wenn wir uns diese letzten oder die nächsten Verse anschauen wollen. Denn erinnert euch, dieser erste Test geht um eure Einstellung zur Sünde. Jetzt haben wir gesehen, wie Gott über uns denkt, durch sein Wort, was er uns offenbart, über sich selber und über uns. Und wie ist deine Einstellung über die Sünde? Denn er hasst die Sünde bis aufs Letzte. Er kann sie nicht ausstehen und er kann auch nicht in seiner Gegenwart bleiben oder in der Gegenwart der Sünde bleiben. Und erinnert euch, die Leitidee hier ist immer noch Gemeinschaft. Ja? Also wie können wir durch diesen Wandel des Lichts irgendwie in Gemeinschaft mit Gott kommen? Und das Ziel des Briefes ist, dass wir durch Christus in diese Gemeinschaft kommen. Und Gott will, dass du als Christ in ihm bleibst und bei ihm bleibst und im Licht wandelst und nicht in der Finsternis. Aber wie können wir in diese Gemeinschaft zu Gott kommen, wenn unsere Sünden uns doch von ihm trennen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Lass uns diesen Vers lesen, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir sehen jetzt also von Johannes hier, was dieser Weg des Lebens ist. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Das hat irgendwas zu tun mit Gott, dass wir da sind, wo er auch ist, weil er kann nur im Licht sein, er kann nicht in der Dunkelheit sein. Und Johannes sagt, dass wir nur bei ihm sein können, wenn wir wirklich in diesem Licht wandeln. Und dieser Wandel im Licht kann man auf zwei Arten verstehen. Als erstes haben wir uns schon gesehen, dass wir uns ins Gotteslicht stellen sollen. Aber hier, daraus folgen noch zwei Unterpunkte, Gott zu lieben und die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Das wäre das Erste, was es bedeuten könnte, im Licht zu wandeln oder in Buße zu leben. Zunächst bedeutet der Wandel im Licht, dass wir ihm folgen, dass wir seine Gebote halten und dass wir uns auch von der Finsternis, also von den Sünden, fernhalten. Wir töten kontinuierlich durch den Geist die Taten des Leibes, also die Sünde. Und alles, was wir von der Schrift über die Sünde auch erfahren und in unserem Leben sehen, sollten wir auch vermeiden und sollten wir auch von uns wegtun. Und wir wissen, dass wir alle einst in dieser Finsternis gewandelt sind. Aber nun wollen wir, weil wir Christus erkennen und weil wir sein Wort kennen, wollen wir Gerüchte, Verleumdungen, schlechte Worte, kritische Worte, Lügen, Gewalt, Ärger, Neid, Streit und Treulosigkeit, alles das wegtun. Und was wollen wir stattdessen tun? Wir wollen wachsen in Liebe, Langmut, Demut, Freundlichkeit, Ehrerbietung, Danksagung. Und dazu lese ich kurz vor aus Epheser 5, 8 und 9, da heißt es, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und wie sieht das aus? Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Sowohl die Schrift Zeugnis davon gibt, dass das Wandel im Licht ist, denke ich nicht, dass Johannes das hier primär gemeint hat, denn schaut mal, was passiert, wenn wir im Licht wandeln. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Aus der Schrift geht ganz klar hervor, dass gute Taten, gute und aufrichtige Werke und all das uns nicht retten kann und uns auch nicht reinigen kann. Deswegen müssen wir noch ein bisschen weiterlesen, um ganz zu verstehen, was Johannes mit diesem Wandel im Licht meint. Der erste Teil hier, die Verse 6 und 7, geben quasi so eine abstrakte Vorstellung dessen, was der Wandel im Licht ist und was daraus passiert oder daraus resultiert. Und deswegen wollen wir noch in dem letzten Akt, im letzten Teil schauen, was für Johannes hier in diesem Text Wandel im Licht bedeutet. Das genauer anschauen, auch genauer nochmal schauen, was das auch bedeutet, in der Finsternis zu sein und dass wir uns von der Finsternis abwenden und zum Licht hingehen. Also Akt Nummer 3, die Wendung zum Licht. In diesen Versen hier, 8 bis 10, zeigt Johannes noch einmal ganz genau und ganz deutlich, was der Wandel im Licht und der Wandel in der Finsternis ist. Lest mit mir gerne zusammen die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Zunächst schauen wir uns die Negativbeispiele an, Vers 8 und Vers 10. Also Johannes führt jetzt zwei Aussagen an, die uns ein bisschen eine Idee davon geben, was die Finsternis auch noch bedeutet. Und zwar sagt er einmal, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben oder wenn wir sagen, dass wir nicht oder nie gesündigt haben. Und einige von euch lächeln vielleicht und denken, ja, ne, das machen wir eh nicht. Oder das sind vielleicht eine andere, die Irrlehrer oder wer auch immer, die das betrifft. Oder von damals. Aber es ist nicht nur ein Relikt von damals, was in dieser Gemeinde dort passiert ist. Das sehen wir heute noch ständig. Heute, überall in dieser Welt, gibt es Menschen, die sich die Bibel nehmen, die daraus falsche Lehren produzieren und die dann sagen, es ist möglich, ohne Sünde zu leben. Weil ich lebe ja auch ohne Sünde. Und wenn sie sagen, folgt meinem Weg, dann könnt ihr das auch lernen. Dann könnt ihr genauso sein. Ja? Kommt zu uns, kommt in die Gemeinde und seid bei uns und dann könnt ihr es sehen. In Vorbereitung auf die Predigt habe ich ein Interview mit einem bekannten Tele-Evangelisten aus Amerika gehört. Er hat gesagt, ja, Zitat, es ist möglich, so zu leben. Es muss nur jemanden geben, der es einmal vormacht. Ja, seit 12 Jahren, seit ich zu Christus gekommen bin, habe ich nie mit Lust auf eine andere Frau geschaut. Ich habe komplett immer jeden Tag Gott geliebt. Zitat Ende. Und wenn ihr das hört, dass jemand das behauptet oder sagt, dass meine Lehre das produziert, dann könnt ihr ganz klar davon ausgehen, dass der Rest von dem, was von ihm noch kommt, nicht entsprechend der Wahrheit sein kann. Weil Johannes es uns hier auch zeigt. Denn die Schrift zeigt uns ganz klar, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns. Und es ist nicht entsprechend der Wahrheit, die Gott uns offenbart. Aber es sind nicht nur die Irrlehrer da draußen, die wir uns angucken müssen. Diese Verführung Satans eilt auch jeden von uns. Hier mal vielleicht zum Beispiel mal ein Wort an die Ehepaare. Mir geht es manchmal so, wenn ich gegen meine Frau sündige und dadurch es dann zur Auseinandersetzung kommt, ja, und die Spannung so zum Greifen nahe ist, was sind da meine Gedanken, die in meinen Kopf kommen? Sie muss doch zuerst Buße tun, ja. Ich habe doch recht, sie versteht doch nicht, wie es richtig ist. Ich habe doch gar nichts getan. Der Klassiker, sie hat doch angefangen. Das sind doch unsere Gedanken. Das sind doch unsere Gedanken. Ich habe recht, ich habe nichts getan, sondern der andere. Und das nicht nur in Ehepaaren, ja, das geht uns als Eltern so, das geht uns als Kollegen so, das geht uns als Geschwister im Glauben so, mit jedem. Wir versuchen immer, unsere Sünde abzutun und zu sagen, ich nicht, der andere. Und wenn man auf der Straße auch Menschen fragen würde oder in eurer Umgebung und Nachbarschaft, und wenn man sie fragen würde, denkt ihr, dass ihr ein guter Mensch seid? Was ist 95% immer die Antwort? Ja, na klar, ich bin doch gut. Schließlich keiner perfekt. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin zumindest nicht so schlecht wie der Mörder und der Dieb. Diese Aussagen, mein Lieben, lungern in unseren Herzen die ganze Zeit. Und es ist nicht nur die Irrlehrer und es ist nicht nur die, sondern es sind wir. Schaut, was er sagt. Dreimal Vers 6, 8 und 10. Wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn wir sagen. Johannes ermahnt hier seine eigene Gemeinde und ermahnt jeden Einzelnen von uns, nicht so zu denken. Und was passiert denn, wenn wir das sagen? Was sind die Auswirkungen dessen, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben und dass wir es nicht sind, die so schlecht sind? Schaut mal kurz in Vers 8 rein. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also als erstes schaden wir uns selber. Wir betrügen und wir verführen uns, wir lassen uns verleiten und wir gehen weg von der Gemeinschaft mit Gott und wir gehen weg von der Wahrheit. Aber das ist noch eigentlich nicht das Schlimme. Das Schlimme ist Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, begehen wir Blasphemie. Wir sagen, dass Gott gelogen hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ach, na und? Ist denn das überhaupt so schlimm? Ist das überhaupt so ein großes Ding, wenn ich Gott einen Lügner nenne? Ich lese nur kurz vor. 3. Mose 24, 15, Vers 16. Was Gott angeordnet hat, was mit Leuten passieren sollte, die gelästert haben gegen Gott. Und zu den Söhnen Israels sollst du reden. Wenn irgendjemand seinen Gott verflucht, dann soll er seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische, wenn er den Namen lästert, so soll er getötet werden. Wenn wir das behaupten, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, ist das eine ernste, ernste Angelegenheit. Nun aber vielleicht, nachdem wir ein bisschen deprimiert sind von diesen Versen, kommt aber der krönende Abschluss, der genau in dieser Mitte liegt. Unser Schlüssel zu dem, wie wir im Licht wandeln können und wie wir in diese Domäne des Lichts zu ihm kommen. Lass uns lesen, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das, meine Lieben, ist, was Johannes hier im Sinn hat, wenn er von dem Wandel des Lichts spricht. Der Wandel des Lichts ist die Wendung zum Licht. Der Wandel im Licht ist ein Wandel in der Buße. Jetzt macht auch Vers 7 mehr Sinn, wo wir vorhin gesagt haben, dass durch diesen Wandel wir oder durch gute Werke wir ja nicht irgendwie Gemeinschaft mit Gott haben können oder das Blut uns reinigt. Aber ein Wandel ist eben im Licht, ist ein Wandel in Buße und der Sündenbekennung. Und unsere Sünden zu bekennen, bedeutet das Gleiche über die Sünde zu sagen, was Gott über die Sünde sagt. Das heißt, unsere Einstellung zur Sünde ist dieselbe Einstellung, die Gott zur Sünde hat. Und dieser Vers hier, Vers 9, ist der Grundstein zum Verständnis dieses ganzen ersten Kapitels. Das Bekennen unserer Sünde ist nötig, weil Gott heilig ist und wir nicht. Weil wir in unseren Sünden tot sind und weil Gott uns das Leben gibt. Und das Bekennen der Sünde war auch die Botschaft, die Christus gebracht hat. Ja, die Botschaft, die wir hören mussten. Es ist auch die erste Botschaft, die Johannes hier, oder diesen ersten Test, den Johannes hier bringt. Und es ist auch die erste Botschaft, die Johannes der Täufer gepredigt hat. Erinnert euch an die Predigt aus Markus. Was war die Taufe, mit der Johannes der Täufer getauft hat? Es war die Taufe der Buße und Bekennen der Sünde. Und was war die erste Botschaft, die Christus gebracht hat? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Das ist die erste Botschaft, die jeder Mensch hören muss, der Christus nicht kennt. Ohne Sündenbekenntnis gibt es keine echte Bekehrung. Und das ist auch eins der Dinge, an die man Christen erkennen sollte. Christen sind keine Perfekten. Christen sind keine Alleskönner, Besserwisser, die das Leben im Griff haben. Christen sind Menschen, die im Licht wandeln. Und das bedeutet, dass sie im Wandel der Buße leben. Dass sie konstant sich Gott sehen und sehen, dass sie Buße tun müssen. Und Buße tun macht auch nur Sinn, wenn wir als Sünder es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der auch willens ist, uns zu vergeben. Und das ist er. Lass uns mal reinschauen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Erinnert ihr euch an diese Trennung von Mensch und Gott? Ja, dieser Vers ist der Schlüssel zum Licht. Dieser Vers zeigt uns, was dieser Schlüssel ist. Jesus Christus selbst und sein Blut, der am Kreuz gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferstanden ist, der zu Rechten Gottes sitzt und der auch für uns eintritt. Damit alles, was du tun musst, um zu ihm zu kommen, ist Glauben und Buße zu tun. Und dann bist du rein. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Gott des Lichts. Und dann hast du wahrhaftig Anteil am ewigen Leben. Und dann bist du in der Gemeinschaft der Gemeinde und wirst mit ihm in Heilig und in Herrlichkeit sein. Also, was ist nun dieser Wandel Licht? Es ist ein Streben nach Heiligung, um so heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Auch was wir gesehen haben nach Epheser 5. Ist der Wandel im Licht ein schon heilig sein? Ein schon so sein, wie Gott heilig ist? Bin ich nur dann im Licht, wenn ich wirklich vollkommen perfekt und rein bin? Nein, wenn du so denkst, hast du keinen Anteil am ewigen Leben. Der Wandel im Licht, wie Johannes ihn hier beschreibt, ist ein Wandel in Buße. Denn wir lassen Gottes Licht auf uns scheinen. Und das wird unsere Sünden offenbaren. Das machen wir auf der Werkbank, ja, wenn wir irgendwelchen Schmutz sehen wollen. Wir ziehen es ins Licht und wir gucken, wo die Stellen sind. Und so müssen wir uns auch immer dieses Licht stellen. Und wenn wir das dann sehen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Unsere Sünden bekennen. Und wenn du in Christus bist, dann lehrt uns Johannes hier, dass wir damit auch niemals fertig sein werden. Es ist ein konstantes Vorgehen, denn das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht wenn wir unsere Sünden einmal bekannt haben, als wir gerettet wurden, sondern wenn wir unsere Sünden fortlaufend und immer wieder und immer weiter bekennen. Das ist ein bezeichnendes Element in unserem christlichen Leben, unserem christlichen Wandel. Und hier noch ein paar praktische Hinweise, wie wir Buße tun können oder sollten. Erstens sollten wir es regelmäßig tun. Erinnert euch an das Vaterunser von Matthäus, wo es heißt, was uns eine Leitlinie gibt zum Beten, wo Christus sagt, gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das deckt sich mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass es ein fortwährendes Bekennen ist. Ja? Also ein Gebet, was mindestens täglich passieren soll, wo auch das vorkommen soll. Vergib uns unsere Schuld. Bekenntnis der Sünde sollte auch schnellstmöglich passieren. Ja, wenn ihr mit einem Stein im Fuß rumlauft, dann werdet ihr nicht den ganzen Tag rumlaufen, warten, bis der Fuß kaputt ist, sondern ihr werdet euch hinsetzen, Schuhe aufmachen, den Stein rausklopfen, anziehen und weitergehen. Deswegen, auch die ganzen Opfer, die wir sehen im dritten Buch Mose, waren immer, wenn jemand gesündigt hat, war der erste Weg zum Tempel, zur Stiftshütte, Bekenntnis der Sünden zu bringen, sofort zu Gott zu kommen. Sei auch spezifisch. Ja, nicht wenn du ins Bett gehst und dann irgendwie noch auf dem Weg, wo du schon hinfällst ins Bett, dass du noch schnell sagst, ja, Herr, vergib mir meine Sünden, Amen, sondern sei spezifisch. Ja? Schau dir Gott an und sag, Herr, hier war ich nicht so wie du, hier war ich nicht so wie du, hier war ich nicht so wie du und hier und hier bin ich gefallen. Gib alles Gott preis. Und das ist auch der letzte Punkt noch zum Praktischen, umfassend. Ja, bekenne alle deine Sünden. John MacArthur hat einmal gesagt, wenn du deine Sünden vor Gott verdeckst, wird er sie offenbaren. Aber wenn du deine Sünden, alle deine Sünden vor Gott offenbarst, wird er sie zudecken. Bekenne deine Sünden, denn wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Denn er ist treu und gerecht. Auf den Punkt möchte ich noch eingehen. Gott selbst tritt für dieses Versprechen ein. Es ist nicht, bekenne und tu das und XYZ danach und dann bist du rein, sondern tu Buße. Und er steht mit diesem Versprechen dafür ein. Sein Charakter steht dabei auf dem Spiel. Und vielleicht sagst du jetzt, ach Florian, du hast überhaupt gar keine Ahnung, was ich gemacht habe. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie groß meine Sünde und meine Schuld ist. Gegen meinen Ehepartner oder gegen wen auch immer. Und das ist der Moment, wenn du in der Seelsorge bei Nick sitzen würdest, würde er dich dann am Kragen packen, würde er dich gegen die Wand drücken und würde sagen, wer bist du, dass du sagen kannst, was der Gott des Lichts, des Lebens, der Heiligkeit, der Perfektion tun kann und was er nicht tun kann. Wenn er sagt, bekenne deine Sünden vor mir und dann werde ich dich reinigen, weil ich treu und gerecht bin, dann ist das so. Danach lässt Nick euch wieder runter und dann macht ihr weiter mit der Sitzung. Aber diese Worte hier sind an Christen und an die Gemeinde. Ja, und wenn du Christus noch nicht kennst, dann höre heute folgende Worte. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Ja, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal und das Tor ist klein und wenige sind es, die ihn finden. Aber ich bitte dich eindringlich, die Tür ist noch offen. Such den Herrn, solange er sich noch finden lässt. Denn wir haben letzte Woche von Thomas gehört, wie schnell dieser Moment sein kann, an dem entweder wir nicht mehr sind oder an dem alles vorbei sein wird. Und dann wird die Tür nicht mehr aufgemacht. Bist du also davon überzeugt, dass Gott Leben ist, dass er heilig ist und dass er das Licht, in dem wir uns, zu dem wir uns wenden und dem ergeben sollen, dass das ist, wohin wir gehen sollen? Bist du überzeugt nun, dass das eine Auswirkung auf dein Leben haben kann und soll? Dann wirst du Buße tun? Und wenn du weiterhin denkst, dass du nichts vor Gott zu bekennen hast und dass entweder, ach, so schlimm ist das gar nicht oder ich habe doch seit x Jahren nicht mehr gesündigt, dann hast du keinen Anteil an dem und an echter Heiligung, sondern du verführst dich und du machst Gott zum Lügner. Wenn du aber über deine Sünde betrübt bist und wenn du erkennst, dass du sündigst und regelmäßig Buße tust und dann irgendwann die Zweifel kommen, wie kann Gott mich noch annehmen, wenn ich so oft meine Sünden bekennen muss? Und wenn du dich immer wieder vor dem Thron der Gnade findest, im Flehen und in Flehen um Vergebung, dann möchte ich dich ermutigen, lieber Christ, da gehörst du hin. Lass uns noch gemeinsam beten. Großer Herr, wir haben deine Heiligkeit und deine Herrlichkeit gesehen. Und wir haben auch gesehen, Herr, dass ja, der Weg und der Wandel in Werken unmöglich ist, um zu dir zu kommen. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns diesen Weg in das Licht gebahnt hast und dass du uns diese Möglichkeit geschenkt hast, durch das Opfer von Christus zu dir zu kommen und in dir zu sein und Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich bitte dich, Herr, dass du uns überführst, unsere Herzen von unserer Sünde und von unserer Falschheit und dass du uns dazu bringst, dass wir dich erkennen und dass wir dich lieben. Herr, bitte segne uns dabei und lass den Heiligen Geist in unseren Herzen wirken. Amen.